Der Weg zur VDE E-Mobility Conference mit Thorsten Tromm.
VDE E-Mobility Conference, die dritte. Ich habe heute eine sehr spannende Rede gehört, wo, glaube ich, vielen aus dem Herzen gesprochen wurde. Aber ich glaube, einige, die gar nicht so gerne gehört haben. Die war nicht von mir die Rede, nein, sondern die ist von Joachim Fetzer. Der ist von Marelli. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist ein Zulieferer. Die Älteren unter uns kennen, glaube ich, dieses Unternehmen noch unter Magneti Marelli.
Ja, genau. Marelli ist entstanden aus dem Zusammenschluss von Calzoni Kansai aus Japan und Magneti Marelli. Und daraus wurde dann Marelli. Und es ist 2019 im April so offiziell bekannt gegeben worden.
Du sagst gerade, ihr seid ein Autozulieferer. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen untertrieben, oder?
Also wir sind Tier 1 Zulieferer mit ca. 50.000 Mitarbeitern weltweit. Wir sind präsent in Europa, in den USA, in Südamerika, in Asien, China vor allen Dingen, auch Indien. Also wir sind globaler Tier-1-Spieler. Verglichen zu den ganz Großen wie Bosch und Denso sind wir schon etwas kleiner. Aber wir sind immerhin noch weltweit unterwegs mit unseren 50.000 Mitarbeitern.
Ihr versucht aufzuholen?
Wir versuchen aufzuholen. Wir holen auf.
Gut, dann sehen wir uns ja nächstes Jahr hier und dann reden wir darüber, dass er aufgeholt hat. Aber nein, ich habe deinen Vortrag eben angesprochen. Du hast, sagen wir mal, so die deutschen oder die europäischen Autohersteller ziemlich entzaubert verglichen mit den chinesischen.
Ich weiß nicht, ob ich sie entzaubert habe. Das war nicht meine Beabsicht. Ich habe einfach Zahlen, Daten, Fakten genannt, was passiert und wie schnell chinesische E-Fahrzeuganbieter die ihr Fahrzeug auch als Software-Defined Vehicle aufsetzen, wie es Xiaopeng oder Xiaomi tun, wie schnell die sich entwickeln und wie sehr der Wettbewerb dadurch intensiviert wird. Entzaubern würde ich an der Stelle jetzt als das falsche Wort nehmen. Es gibt einfach einen scharfen Wettbewerb, der sich intensiviert und das gilt als altes Wort. Das Bessere ist des guten Feind und an der Stelle müssen wir uns anstrengen, in Europa besser zu werden, um wieder richtig aufzuholen. Ne?
Wir haben ja im Moment wirklich so eine Automobilkrise unter den deutschen Autoherstellern. Das ist ja medial jetzt ganz groß gefahren worden. Viele sagen, ja, das holen die wieder auf oder ja, die bauen ja Premium, da sind die sowieso alle besser. Jetzt mal wirklich aus deinem Blickwinkel, du bist ja nun auf der ganzen Welt unterwegs. Ist das wirklich so? Also kann man sich wirklich noch mit großer Brust hinstellen und sagen, wir sind die Premium-Hersteller und die anderen sind nix?
Also Deutschland oder Europa hat großartige Marken. Das sind Premium-Marken, Luxus-Marken. Den Anspruch müssen wir uns täglich neu verdienen. Und durch den Aufstieg von einigen chinesischen Automobilherstellern, denke ich, ist hier wieder die Aufgabe an uns oder an die europäische Autoindustrie, diesen Anspruch neu zu definieren und wirklich die einzigartige User Experience, einzigartigen Kundennutzen zu bieten, um diesem Premium- oder Luxusanspruch dann auch gerecht zu werden.
Ist es nicht das, also User Experience ist so dieses Stichwort, ist es nicht das, was die chinesischen Autohersteller auch gerade in China so groß gemacht hat? Also, dass die Autos bauen für die Ansprüche ihrer Kunden, dass sie nicht ein Auto bauen und sagen, so, das können wir, das ist so ein Ingenieursauto, das ist super von uns, werdet ihr damit glücklich?
Also in China sind die chinesischen Automobilhersteller in den letzten 5 Jahren sehr erfolgreich. Sie haben ihren Marktanteil, das habe ich heute auch gesagt, von gut 30% vor 10 Jahren, ein bisschen mehr als 10 Jahren auf heute. Dieses Jahr waren es wohl 66%, werden also von circa einem Drittel auf 2 Drittel verdoppelt. In dem Maße haben die internationalen OEMs Marktanteil verloren. Das zeigt, die chinesischen Automobilhersteller sind in China sehr erfolgreich. Sie treffen offensichtlich den Kundengeschmack, die User Experience. Ob die gleichen Konzepte dann weltweit gelten, das ist jetzt ein Thema, das müssen wir schon auch noch anschauen. Also es ist nicht einfach so, dass das, was im chinesischen Markt ideal funktioniert, dann in Europa auch perfekt funktionieren wird und umgekehrt. Nichtsdestotrotz, das, was heute chinesische Automobilhersteller bieten, eine User Experience durch die nahtlose Integration von digitalen Diensten, wie es zum Beispiel jetzt Xiaomi vorgemacht hat oder Huawei mit seinem in China sehr erfolgreichen Fahrzeug Aito, das auf dem Huawei-Betriebssystem Harmony läuft, das ist schon sehr überzeugend, kommt in China auch offensichtlich extrem gut an. Wir müssen an der Stelle mehr und Besseres noch zeigen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Es reicht nicht, mit dem alten Konzept oder mit den bestehenden Erfolgen voranzugehen, sondern wirklich Neues zu wagen. Aber das ist ganz normal, das ist Teil des Wettbewerbs. Also Wettbewerb ist nicht etwas, was ich heute gewonnen habe und für immer gewonnen habe, sondern das habe ich heute und morgen muss ich es wieder neu machen.
Viele werden jetzt sagen, ja Moment mal, was wollt ihr denn jetzt? Xiaomi und Huawei sind ja eigentlich Handyhersteller. Wieso sollen die jetzt Autos bauen können? Das glaube ich nicht.
Ja, beide Firmen bauen im physikalischen Sinn, im physischen Sinne keine Autos, sondern die entwickeln Fahrzeuge. Sie designen das Fahrzeug, sie designen die Elektrik, Elektronik-Architektur, entwickeln die Software. Die Fertigung selbst, also in Anführungszeichen das Zusammenbauen, das Betreiben des Presswerks und ein anderes, das übernehmen andere Firmen. Im Fall von Xiaomi macht es Bike, also Beijing Automotive. Und im Falle von Huawei macht es Seres und Chang'an. Also die lassen ihre Fahrzeuge bei etablierten Automobilherstellern fertigen. Ich denke, das ist ein kluger, ein schlauer Move, denn es erlaubt ihnen, sich auf die grundlegenden, auf die differenzierenden Themen zu konzentrieren. All die Themen und auch Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sich mit der Fertigung des Fahrzeugs ergeben, von der Lieferkette, Supply Chain, Resilience, bis hin zu der Frage, wie ich die Fertigung organisiere, das geben sie an etablierte Hersteller, die damit natürlich, oder nicht natürlich, die damit viel Erfahrung haben. Und wir alle erinnern uns, denke ich, noch an die Sprüche von Elon Musk 2019, als er wiederholt von der Production Hell sprach. Und ich denke, das war wirklich eine Produktionshölle, das Hochrampen von ein paar tausend Fahrzeugen auf hunderttausende von Fahrzeugen pro Jahr ist eine organisatorische und intellektuelle Leistung, die nur derjenige, der sowas schon mal mitgemacht hat, glaube ich, richtig einschätzen kann. Insofern war der Ansatz von Xiaomi und der Ansatz von Huawei ein guter Ansatz, um ihn mit großer Stückzahl oder relativ großer Stückzahl kurzfristig in den Markt zu kommen. Ob sie mit dem gleichen Konzept auch noch erfolgreich sind, wenn sie sagen, jetzt möchte ich nach Südostasien gehen, ich möchte nach Europa gehen, Südamerika, das bleibt offen, denn irgendwann wird natürlich auch die Forderung kommen, nicht nur zu importieren, sondern auch zu lokalisieren, lokal zu fertigen. Und dann steht natürlich Huawei vor der Herausforderung, im Beispiel von Huawei, Seres oder Chang'an zu überzeugen, dass sie mit ihnen mitgehen, weil sonst erleben sie dort die Herausforderung der Industrialisierung, aber in einem ganz anderen Umfang, weil sie sind ja dann nicht auf dem Heimatmarkt mit bekannten Zulieferern, sondern sind in einem neuen Umfeld mit einem ganz anderen Ökosystem an Zulieferern. Das müssen sie ja dann auch alles selber aufbauen. Also insofern, der Erfolg in China zeigt, was möglich ist. Der Erfolg in China ist nicht identisch mit dem Erfolg in anderen Märkten. Allerdings, die Fahrzeuge selber sind, was Verarbeitung, was Design und was Features betrifft, ausgesprochen überzeugend. Mit allen Personen, diese Fahrzeuge gefahren sind in letzter Zeit und mit denen ich gesprochen habe, unisono das gleiche Feedback. Exzellente Features für erstaunlich wenig Geld, für einen erstaunlich geringen Preis. Also insofern schon etwas, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie wir in Europa die User Experience verbessern.
So komm, da muss ich mal eingreifen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie auf der ersten IAA in München ein chinesischer Hersteller ein SUV enthüllte, das Auto namens Wei, und ein Kollege mit mir zusammen an das Auto gegangen ist, die Tür aufgemacht hat, alles angefasst hat und gesagt hat, wow, das können die bei BMW und Mercedes auch nicht besser. Und dann sind wir einmal durchs Auto durchgekrabbelt und dann haben wir festgestellt, nee, also so von der Materialanmutung, von der Materialauswahl, die sind auf dem Niveau von Lexus.
Wei war ein interessanter Versuch, das Fahrzeug ist ja auch gut. Great Wall Motors ist ein renommierter und etablierter und erfolgreicher Automobilhersteller in China. Also Wei kommt von Great Wall Motors oder ist eine Subbrand von Great Wall Motors. In Europa war das Fahrzeug aber kein Erfolg.
Man kann ihn noch kaufen.
Ja, aber bisher verkauft es nicht gut. Daran erkennt man, einen Erfolg in einem Markt, in den anderen Markt zu bringen, setzt einmal einen langen Atem voraus. Setzt der Aufbau eines eigenen Händlersystems voraus. Setzt dann auch voraus, dass die Features, die ein chinesischer Kunde mag, die Art und Weise, wie HMI, also das Human Machine Interface, bedient wird, auch dem europäischen Geschmack entspricht. Nicht alles, was in China, was wir gut finden, was die chinesischen Kunden gut finden, mögen wir in der direkten Form. Das sind einfach Dinge, die passieren. Ich denke aber, wir müssen die Chinesen schon deshalb ernst nehmen, weil die chinesische Kultur setzt auf Langatmigkeit, also kurzfristig dahingehen und dann geht nicht in 3 Monaten also immer wieder auf. Das ist nicht die Art von China oder von chinesischen Unternehmen, die denken langfristig, arbeiten langfristig und wollen deswegen auch langfristigen Erfolg und sind auch bereit zu lokalisieren. und zu lernen. Und BYD hat jetzt auch in den ersten 18 Monaten, seit sie in Europa sind, keinen Erfolg eingefahren. Aber ich denke auch gar nicht überraschend, wenn man jetzt schaut, mal 30 Jahre zurück, als die koreanischen Anbieter wie Hyundai und Kia nach Europa kamen. Das war auch ein ganz langsamer Anstieg und heute sind sie etablierte, feste Größe in Europa, machen fantastische Produkte, die auch sehr wettbewerbsfähig sind. Umgekehrt haben aber auch die europäischen Automobilhersteller gelernt, in Korea Fahrzeuge erfolgreich zu vermarkten und Absatz dort zu erhöhen. Also ich denke, wenn wir Wettbewerb annehmen, ernst nehmen, dann können wir an der Stelle diese Transformation, die jetzt läuft, manche sprechen ja von einer Disruption, ich mag das Wort Disruption nicht, weil wir unterbrechen nicht die Produktion, aber die Änderungsgeschwindigkeit nimmt zu, also insofern ist es eine Transformation, die müssen wir ernst nehmen, dann können wir da erfolgreich sein. Ja.
Können das deutsche Hersteller noch schaffen?
Davon bin ich felsenfest überzeugt, warum auch nicht. Wir wissen, was wir zu tun haben in Europa, wir wissen, welche Voraussetzungen wir haben und wir wissen auch natürlich um die Schwächen oder die Dinge, wo wir heute noch nicht hinreichend stark sind. Und das wird sich, da waren sie alle Automobilhersteller, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und das merken wir auch in unseren Gesprächen mit diesen darauf einstellen oder haben sie schon darauf eingestellt, intensivieren ihre Anstrengungen, neue Fahrzeuge zu entwickeln, neue Technologien serienreif zu machen, die Fahrzeuge zu bringen. Ich denke, wo wir noch zulegen müssen, das ist einfach die beeindruckende, und in der Branche heißt China Speed, die beeindruckende Geschwindigkeit, mit der chinesische OEMs neue Fahrzeuge auf den Markt bringen. Zwischen 24 und 36 Monaten werden neue Lebenmodelle, Lifecycle ist damit weniger als halb so lang wie heutige Fahrzeuge von europäischen Herstellern oder amerikanischen Herstellern. Da müssen wir uns überlegen, wie wir das beschleunigen, aber da sehe ich jetzt keinen Grund, warum wir das nicht tun können. Wir müssen nur die Herausforderung ernst nehmen. Und ich denke, ein Punkt, der immer wieder diskutiert wird, der ja groß in der Presse ist, ist das Thema Zölle. Tun wir einfach ein paar Zollschranken errichten, dann wird das Thema viel einfacher von uns. Da hat der VDA und auch die Bundesregierung eine klare Haltung, anders als der Rest Europas. Wir wollen diese Zollschranken nicht, wir wollen den Wettbewerb. Wir wollen uns mit den chinesischen Wettbewerbern auseinandersetzen und diesen Wettbewerb gewinnen. Gewisse Zollschranken, glaube ich, und das ist ja auch unstrittig, in Höhe von einem kleineren zweistelligen Prozentzahl macht Sinn, denn die chinesischen Automobilhersteller, oder es ist fair, nicht macht Sinn, ist fair, weil einfach chinesische Automobilhersteller einen gewissen Umfang staatliche Unterstützung und Förderung bekommen, das muss ausgeglichen werden. Alles andere lähmt die Bereitschaft. Denn wer den Wettbewerb versucht anzuhalten, also den, der schneller fährt auf der Rennstrecke als man selbst, sagt, fahr doch ein bisschen langsamer, ich komme nicht hinterher, der macht einen großen Fehler, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir ebenfalls das Gaspedal durchdrücken und die Bremse besser einsetzen, damit wir schneller auf der Rennstrecke unterwegs sind.
Das finde ich sehr gut. Du wirst wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder kommen zur nächsten VDE E-Mobility Conference. Und dann werden wir mal schauen, was sich in der Zwischenzeit getan hat.
Ja, also ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin.
Ich glaube, ja.
Ich bin auch gespannt, was sich entwickelt hat. Ich sehe das, was wir heute, du hast am Anfang, als wir sehen viele Krisennachrichten, ich sehe das positiv. Das, was wir heute als Krise wahrnehmen, ist genau das, was uns produktiv macht. Es gibt dann das schöne Zitat von Friedrich Dürrenmatt, der gesagt hat, die Krise ist ein Zustand größter Produktivität und Kreativität. Man muss ja nur den Geschmack oder den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und in dem Sinne, wir sehen Probleme, wir haben Krise, aber betrachten wir das als was es ist. Es ist der Ort, wo die Sinne geschärft werden, die Zeit, wo der Fokus stärker wird, wo man sich auf die Problemlösung konzentriert. Und ich habe keinen Zweifel, dass wir das erfolgreich nutzen, weil wir werden den Beigeschmack der Katastrophe, wie es Dürrenmatt fordert, beiseite legen und dann die richtigen Lösungen finden. Allerdings, und das möchte ich auch dazu sagen, wir müssen aufhören, in der gesellschaftlichen Diskussion, auch in der politischen Diskussion, immer versuchen, alles weichzuspülen. Alles ist okay, alles wird gut werden. Nein, wir haben eine Herausforderung, die müssen wir lösen. Wenn wir die Herausforderung annehmen, dann werden wir die Dinge voranbringen. Wenn wir immer versuchen, die Dinge weichzuspülen, sagen, so schlimm ist es schon nicht, das ist nicht der richtige Weg. Es ist nicht, das zu sagen, es ist alles schlimm, sondern es gibt Herausforderungen, die wird heute angegangen und morgen gelöst. Das ist die Aussage nicht. Naja, so schlimm ist nicht. Lass mal ein bisschen später zum Thema kommen. Prokrastinie ist keine Lösung.
Werden wir uns in einem Jahr hier treffen und dann werden wir nicht mehr von einer Krise reden, sondern dann wird sich der Markt, also zumindest aus deutscher Sicht, gedreht haben und alles wird besser sein? Schon mal im Anlauf sein, dass es vielleicht besser wird?
Also ein Jahr ist in der Automobilindustrie eine kurze Zeit. Der Markt vollständig gedreht, das glaube ich nicht. Also allein wenn man das ganze, die gesamte wirtschaftliche Entwicklung, wenn man die gesamte Consumer Sentiment, also die Konsumentenlaune betrachtet in Europa, aber auch in den USA, das werden wir nicht schaffen. Aber wir werden in einem Jahr interessante Produkte sehen, die auf den Markt kommen, attraktive Fahrzeuge, die angekündigt werden und die dann das Ganze ändern. Denn es ist immer aus allen Krisen in der Automobilindustrie, wenn wir zurückgehen in die 90er Jahre, deutsche Autoindustrie auch in einer wesentlichen und herausfordernden Krise war, haben die Automobilhersteller mit hervorragenden Modellen geantwortet, die eine enorme Nachfrage ausgelöst haben, weil sie einfach sehr attraktiv waren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Automobilhersteller zusammen mit ihren Lieferanten genau diese attraktiven Modelle entwickeln werden und auf den Markt bringen. Und ich denke, wir müssen auch diese Diskussion oder sollten diese Diskussion anders führen oder nicht mehr führen, E-Fahrzeuge den CO2-Vorteil in den Vordergrund stellen. E-Fahrzeuge sind zuerst einmal fantastisch zu fahrende und spannende Fahrzeuge. Das Thema Ladeinfrastruktur ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich fahre große Strecken von Schweden bis nach weit nach unten nach Italien oder irgendwo in Frankreich, in der Westküste, funktioniert ganz hervorragend. Es ist ein bisschen anders wie mit dem Tanken, aber es ist nicht kompliziert und es ist auch nicht schwierig. Wenn wir einfach mal den positiven Aspekt rüberbringen, werden auch Menschen wieder sagen, okay, ich probiere ein Elektrofahrzeug, ist ja interessant, weil es fährt sich nämlich einfach richtig gut. Wenn aber jemand sagt, nein, ich will heute kein Elektrofahrzeug, ich will noch einen Verbrenner nochmal fahren, okay, dann soll er oder sie das so machen, das ist in Ordnung. Der Übergang zu einer neuen Technologie kostet etwas Zeit und wir sollen den nicht mit der Brechstange machen, sondern mit dem Empfinden, dass etwas Positives passiert. Wir reden ja immer oder oft in der Diskussion, ja, Elektrofahrzeuge und dann werden die Klimaziele nicht mehr erreicht, wenn wir das nicht schaffen. Und wir sind ohnehin hinten dran. Wir müssen diese Art der Diskussion, dieses Negative, dieses alles ist so schlimm, alles ist so schlecht, ändern und sagen, wir haben fantastische Ideen, wir haben tolle Produkte, probieren wir sie aus und schauen, was damit passiert. Und wir müssen natürlich auch die Fahrzeuge, das habe ich heute auch in der Diskussion oder in meinem Vortrag vorgestellt, bezahlbar machen. Manche Fahrzeuge sind in den letzten Jahren relativ zum Einkommen einfach zu teuer geworden. Und das liegt nicht nur am Übergang zur Elektromobilität, da sind auch andere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Und das müssen wir auch wieder mit den neuen Modellen attraktiv und bezahlbar oder vor allen Dingen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich das Produkt begehrenswert macht, vorankommen. Dann werden auch wieder die Kunden die Lust verspüren, zu sagen, das ist jetzt ein tolles Teil, das möchte ich kaufen. Auch Aussagen, ja, aber ist mein Elektrofahrzeug in 10 Jahren noch up-to-date? Die Antwort lautet nein, so wenig wie ein Verbrennerfahrzeug nach 10 Jahren noch up-to-date ist. Habe ich 10 Jahre lang Spaß, wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe? Nach aller Wahrscheinlichkeit ganz sicher. Die heutigen Fahrzeuge sind exzellent, die neuen Fahrzeuge, die neuen Modelle, die jetzt kommen. Wir haben ja auch hier im Hof von unserer Kongresshalle interessante Fahrzeuge stehen, die genau das zeigen, die attraktiv aussehen, die attraktive Features bieten. Also das an der Stelle kein Zweifel, dass wenn wir das richtig machen, wir in einem Jahr die Situation positiver sehen. Komplett gedreht, glaube ich nicht. Und den chinesischen Markt zurückzuholen, das ist eine große Herausforderung, weil die chinesischen Anbieter haben sich gefestigt. Und ich habe gesagt, 10 Jahre, 11 Jahre hat es gedauert, um von gut 30% auf 65% Marktanteil zu kommen. Wenn wir jetzt einfach die gleichen Zeithorizont nehmen, dann brauchen wir, wenn wir zurückkommen wollen, auf den Wert, den wahrscheinlich auch nicht mehr erreichen, aber dann brauchen wir, um wieder Prozentpunkte zurückzuholen, schon einige Jahre. Aber Beharrlichkeit und wirklich gute Produkte zahlen sich aus.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Bitte vollende den Satz. Die VDE E-Mobility Conference 2025. Punkt, Punkt, Punkt.
Wir sprechen über die Weiterentwicklung der Elektromobilität, wie dieses Jahr und die Jahre zuvor auch, in einem ganzheitlichen Blick, nicht auf das Produkt LKW oder PKW beschränkt, sondern im Sinne der Infrastruktur, der politischen Rahmenbedingungen, auch Randbedingungen im Hinblick auf die Standardisierung, dass wir das weiter fortführen. Und das ist das Interessante hier. Hier sind Leute aus ganz verschiedenen Branchen. Alle haben eine Schnittstelle, nämlich das Thema All Electric Society und Elektromobilität. Und genau darum müssen wir weitermachen, weil das ist der Raum, den wir uns, oder das Ökosystem, das wir jetzt aufbauen, um diese neue Technologie weltweit für uns erfolgreich zu machen.
Ich dachte, du hättest jetzt gesagt, die VDE E-Mobility Conference 2025, ich bin dabei. Joachim Fetzer, erstmal vielen Dank für deine Zeit und dann sehen wir uns 2025.
Da sehen wir uns wieder, danke.
So, und das war's auch für heute. Falls du uns schon abonniert haben solltest, alles gut, dann musst du nichts mehr machen, weil dann kommt die nächste Folge automatisch bei dir an. Hast du das noch nicht gemacht, dann kleiner Tipp, einfach mal auf den Abonnieren-Button drücken, wo du uns gerade hörst in der App. Und dann taucht die nächste Folge auch automatisch auf deinem Smartphone, auf deinem Tablet oder wo immer du uns gerade hörst wieder auf. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Alle Infos zur VDE E-Mobility Conference findest du in dem Link, den ich dir noch in die Shownotes reingepackt habe und wir hören uns dann bald wieder. Also, bis dahin, alles Gute, bleib uns gewogen und ciao.
Das war der Weg zur VDE E-Mobility Conference.